Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Dieser erste Kinomonat des Jahres hatte schon richtig in sich und wir haben auch einiges zu bieten in dieser Sendung. Zum einen Herzschmerz-Kino, strukturell sehr raffiniert gemacht wie Live in Time. Über diesen Film wollen wir reden. Wir reden mit dem Regisseur Tim Fehlbaum und mit der Darstellerin Leonie Benisch über den aufwühlenden Film September 5. Und der geht uns ganz direkt was an. Da geht es nämlich zum einen um das schreckliche Attentat in München während der Olympischen Spiele, zum anderen aber auch um uns, um die Medien. Wie geht man mit so einem Ereignis um? Wie weit darf man gehen? Das werden wir auch bereden in dem Interview mit den beiden. Und wir freuen uns sehr, dass wir sprechen konnten mit einer Filmlegende, mit Edgar Reitz, 92 Jahre alt. In der zweiten Stunde dann das Gespräch mit ihm über ein sehr persönliches Werk, das er vorgestellt hat auf der Berlinale, Filmstunde 23. Und da geht es, der Titel deutet es ja schon an, um das Lehren von Film, aber auch um das Machen von Film. Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Tatsächlich Liebe. Notting Hill. Wenn die Briten ein Genre anpacken und das beherrschen, dann ist neben dem Agentenfilm natürlich das Genre der romantischen Filme angesagt. Das können die wirklich richtig gut. Seit Donnerstag ist ein neuer, vielleicht moderner Klassiker im Kino wie Live in Time. Hochkarätig besetzt mit Florence Pugh und Andrew Garfield. Und meine Kollegin Anna Wollner, die ich herzlich grüße. Hallo, hallo.
Hallo, lieber Knut.
Hat sich den Film angesehen. Anna, die Messlatte, ich habe jetzt ein paar wirkliche Klassiker schon genannt, liegt wirklich hoch, wenn es um romantische Komödien aus Großbritannien geht. Wie siehst du We Live in Time in diesem Zusammenhang?
Ja, einen, bei dem ich vermessenerweise auch noch Christopher Nolan mit in den Raum werfen würde, denn der liebt es ja mit Zeit zu spielen und das macht auch We Live in Time. Es ist ein Film, der eine sehr makabere, aber auch liebenswerte Kennenlernsituation der beiden Hauptfiguren schildert. Elmet, Spitzenköchin, Tobias Cornflakes, Vertreter. Und wir sehen, die beiden reden auf einem hell erleuchteten Krankenhausflur das erste Mal miteinander, eher schwer lädiert im Nachthemd, Halskrause, Schürfwunden im Gesicht und sie mit einer Entschuldigung auf den Lippen.
Die haben das Bett gebraucht.
Was ist mit meiner Unterwäsche?
Oh, ich habe echt keine Ahnung. Das war alles, was du bei dir hattest. Die Orangenkekse haben es leider nicht geschafft.
Entschuldige bitte, aber kennen wir uns eigentlich?
Ja, nein, sorry. Ich hab dich überfahren.
Dieser Moment ist nicht etwa der Auftakt von We Live in Time, sondern passiert nach knapp 15 Minuten. Bis dahin wissen wir längst, dass Elmet und Tobias ein Paar sind, ineinander verliebt, sogar verheiratet und eine gemeinsame Tochter haben.
Du hast ja von der Zeit gesprochen, die ja ganz offensichtlich ein wichtiges Gestaltungselement dieses Films ist. Philosophisch wissen wir ja, Zeit gibt es ja im Grunde nicht. Ist eine Konstruktion. Wie wird damit gespielt?
Es ist metaphorisch eigentlich die zentrale Rolle des Films. Ne? Zeit ist linear, aber Erinnerungen, die sind es nicht. Die halten sich an keine Zeitleiste und auch an keinen Plan. Und der Film springt in seiner Erzählung über die große Liebe zwischen Elmet und Tobias hin und her. Zwischen dem ersten Kennenlernen, eben auf dem Krankenhausflur, der ersten gemeinsamen Nacht bis zur Geburt der Tochter und einer erschütternden Krebsdiagnose.
Ich bin nicht interessiert an einem Behandlungsplan, der am Ende vielleicht nur unsere Zeit verschwendet.
Wieso riskierst du das?
Ich vertrage die Gedanken nicht, vergessen zu werden.
Es sind wirklich alle Höhen und Tiefen einer ganz normalen Beziehung, so einer ganz normalen Beziehung einer Spitzenköchin, die Angst hat, nur als tote Mutter und Ehefrau von in Erinnerung zu bleiben und einem Manager für Frühstücksserialien, der bereit ist, für seine Familie eben alles zu tun.
Anna, ich habe den Film noch nicht gesehen, sage, aber bei mir gehen schon so einige Alarmglocken an, wenn du die Geschichte so erzählst, weil es ist Kitschverdacht. Kitschalarm. Kann
total,
passieren.
Kann passieren, ist auch passiert, aber es muss manchmal im Kino auch kitschig sein und es darf auch ein bisschen triefen und es darf cheesy sein, weil der Film tatsächlich die Gratwanderung schafft, es nie zu übertreiben. Natürlich nutzt Regisseur John Crawley diesen Kunstgriff, dass keine Liebesgeschichte wirklich geradlinig ist und erzählt, die hier sehr, sehr facettenreich. Das ist mal laut, das ist mal explodierend. Der ganze Film oder die Liebe zaudert mal. Es sind so aber auch viele so kleine, flüchtige Alltagsmomente, die wunderschön sind, die Angst einflößen, sind zärtlich, traurig, mal alles für sich, aber auch mal alles zusammen. Und getragen wird diese gefühlvolle Romanze vor allem von den beiden Oscar-nominierten Hauptdarstellenden Florence Pugh und Andrew Garfield, beide auf dem Höhepunkt ihres Schaffens und hier mit einer ganz großen Bandbreite sämtlicher Emotionen. Dazu kommt noch, dass Andrew Garfield selber seine Mutter an Krebs verloren hat, also wirklich da auch noch nur so eine emotionale Ebene in seinem Spiel mit drin hatte. Und dann kommt diese ungewöhnliche Struktur dazu, die eine Beziehung, eine Krebserkrankung und eine Geburt miteinander verzahnt und aufeinander zulaufen lässt. Und das hebt den Film von anderen romantischen Filmen einfach ab. Mit der bitteren und schönen Erkenntnis ist, dass es auch wirklich auf die kleinen Momente im Leben ankommt. Und ja, We Live in Time ist nicht nur die Zeit wert, sondern auch jede Träne, die hier vergossen wird. Und bei mir waren es viele.
Anna Wollner über We Live in Time. Ich danke dir ganz herzlich. Mich hast du überzeugt. Ich werde hingehen mit Taschentüchern Bitte. Natürlich und mit meiner Frau. Ja. Alleine schaffe ich das, glaube ich, nicht.
Nee.
Vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Es gibt immer das ein oder andere kleine Nachbarland von Deutschland, das für filmische Überraschungen gut ist. Wie häufig sitzen Anke Lewicke, hallo, hallo.
Hallo, hallo, Knut.
Und ich im Kino, beim Festival und begeistern uns für verschiedene Werke aus kleineren Filmländern. Österreich zum Beispiel haben wir heute auch nochmal im Programm. Veni Vidi Vici, auch eine filmische Überraschung. Oder Dänemark. Und gerade aus Dänemark kommen immer wieder Produktionen zu uns, die bei den großen Festivals dann auch sehr stolz präsentiert werden. So war es auch in Cannes im vergangenen Jahr. Mit dem Film von Magnus von Horn, Das Mädchen mit der Nadel. Und Anke, man kann hier schon von einem Film reden, der mit seiner Handlung und seiner Optik durchaus etwas, ich würde mal sagen, so Einschüchterndes hat. Also die Handlung ist ja in Kopenhagen angesiedelt und erzählt wird vom doch ziemlich krassen Überlebenskampf einer jungen Frau.
Und das in ziemlich gut ausgeleuchteten Schwarz-Weiß-Bildern. Und ich glaube, was einen so erschlägt oder einschüchtert oder vielleicht auch erschüttert, sind einfach wie die damaligen Verhältnisse gezeigt werden. Also diese junge Frau, die heißt Caroline, wartet auf ihren Ehemann, der höchstwahrscheinlich im Krieg gefallen ist, aber sie hat keinen Totenschein und deshalb kriegt sie keine Witwenrente. Und der Titel kommt daher, weil sie in einer Näherei arbeitet. Und wir sehen wirklich diese sklavischen Zustände in der Fabrik nach dem Ersten Weltkrieg. Also auf eine ganz andere Weise geht da der Überlebenskampf für diese junge Frau weiter. Und dann bekommt der Film noch ja eine Liebesgeschichte. Der sehr sanftmütige Fabrikbesitzer verliebt sich in sie. Da gibt es so schöne Glücksmomente. Aber es gibt eben auch die böse Mutter, die die Hochzeit verhindert. Und dann ist Caroline hochschwanger wieder alleine. Und wie der Film das erzählt, hat er sowas von einem Schauermärchen und gleichzeitig von einem Sozialdrama. Der pendelt so dazwischen hin und her und bekommt was ganz Eigenständiges.
Besonders eindrucksvoll fand ich eben diese Schwarz-Weiß-Bilder. Das erinnerte mich manchmal auch so in dieser kontrastreichen Gestaltungsweise an Grafiken von Munk zum Beispiel. Ist ja auch etwa so die Zeit. Also mich hat das sehr beeindruckt. Nun ist oft die Gefahr, Anke, wenn man so Schwarz-Weiß erzählt und sehr ästhetisch, dass die Ästhetik sich über die Figuren und die Geschichte legt. Also dass es dann nur noch Ästhetik irgendwie ist. Wie hast du es hier empfunden? Also ich fand, hier treffen die Bilder irgendwie schon ins Schwarze. Das ist dem Regisseur Magnus von Horn in meinen Augen gelungen.
Ja, vielleicht geht die Ästhetik ja wirklich in den Alltag rein, in diese Fabrik. Also ich meine, sie bekommt ihr Kind dann ja auch zwischen irgendwelchen Säcken und diese sklavische Arbeit, wo, das hat ja eben schon gesagt, wie einfach gezeigt wird, dass man da über 10 Stunden im Akkord arbeiten muss, zu einer Zeit, wo man ja eigentlich denken würde, nach einem Weltkrieg, dass eine Gesellschaft auch eher solidarisch ist. Also da würde ich sagen, hat das Schwarz-Weiße so eine authentische Funktion. Aber dann gibt es auch so expressionistische Momente. Also dann kehrt der Mann doch zurück und er hat schlimme Kriegsverletzungen und sein Unterkiefer ist auch weg. Er muss eine Maske tragen und nur durch seine Albträume nachts wird all das erzählt, was er im Krieg erlebt hat. Und er tritt dann im Varieté auch auf. Und dann kommt es noch zu einer anderen Figur, Dagmar. Also, und Dagmar hat einen Süßigkeitsladen, wird von Trine Dürholm gespielt. Und für alleinstehende Mütter will sie die Kinder an Eltern verkaufen, die keine Kinder bekommen können. Und da kommt nochmal, die hat sowas von einer Hexe eigentlich. Also da sind wir wieder im Schauermärchen, aber sie wird dann die einzige Verbündete für Caroline.
Du hast Trine Dürholm schon genannt, also eine der berühmtesten Schauspielerinnen aus Skandinavien, ohne Frage. Wie sieht es mit den anderen Schauspielern aus? Also es ist schon auch doch ein Ensemblefilm, finde ich, mit sehr vielen, sehr starken Charakteren.
Also für mich ist es vor allen Dingen auch ein Frauenfilm, vielleicht auch ein Frauenensemblefilm. Und Wie kam Thomas spielt ja diese Caroline. Und ich finde das so interessant, das Schwarz-Weiße, auch im Fall von Dagmar, lässt so viele verschiedene Facetten dieser Frauen zum Vorschein kommen. Also natürlich ist Caroline die Identifikationsfigur, aber man hätte sie jetzt auch als Opfer darstellen können, die dann über sich hinauswächst und zur Heldin. Aber solche Kategorien lehnt der Film eigentlich direkt ab, so denkt man gar nicht. Dagmar, gespielt von Trine Dürholm, die hat ja wie immer, hat Trine Dirholm so einen Mut zur Hässlichkeit. Also die lernt sich ja in einem Badehaus kennen und sie zeigt ihren Körper eben, wie er ist, von einer 52-jährigen Frau. Also durch sie kriegt der Film noch was Physisches, was in ihrem Süßigkeitsladen dann auch noch mal ganz wichtig ist. Und da hat sie ja auch ein kleines Kind und man kann dieses Kind nicht einordnen. Und es ist ja dann letztlich auch eine bekannte Geschichte, die da erzählt wird. Da wollen wir jetzt nicht drüber verraten. Also das ist, wenn ich das mal so sagen darf, eine krasse Geschichte. Aber der Film hat dann merkwürdigerweise doch ein utopisches Ende.
Und er hat etwas von einem, das ist auch so angedeutet, bösen Märchen, schon dieser Titel ja auch, das Mädchen mit der Nadel, also ein märchenhafter Film, aber ein böses, ein bitteres Märchen, hervorragend fotografiert, ein Film aus Dänemark, jetzt bei uns im Kino. Anke, dir vielen Dank.
Tschüss.
Wir haben Schüsse gehört.
Hast du Schüsse gehört?
Was? Wie ist die Lage?
Man geht davon aus, dass das israelische Team überfallen wurde.
Womit haben wir es hier zu tun?
Terroristen.
Es gibt eine Geiselnahme.
Der Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum, ein Meister des tiefgründigen, auch politischen Thrillers, denken Sie an seinen Film Hell, das war geradezu prophetisch, was er da erzählt hat über den Klimawandel. Er rekonstruiert das Geschehen in München meisterhaft als ein Kammerspiel in den engen Räumen des amerikanischen Senders ABC. Mit hervorragenden Schauspielern Ben Chaplin, John Megaro und Peter Sarsgaard ist dabei auch Leonie Benisch aus Deutschland, vertritt innerhalb dieses Senders dann als Übersetzerin eine neue deutsche Generation. Und dieser Film verbleibt ganz konsequent in den Räumen von ABC, erzählt also nur das, was die Journalisten noch mitbekommen da draußen. Ich konnte mich mit Tim Fehlbaum und mit Leonie Benisch unterhalten über den Film September 5, der auch durchaus Oscar-Chancen hat, und wollte zunächst wissen von dem Regisseur, der in München studiert hat. Ich persönlich kann mich sehr gut erinnern an diese Vorgänge damals. Ihm geht es ähnlich. Er hat in München ja auch studiert und das Olympische Dorf, das hat er immer auch verbunden mit den Geschehnissen von 1972.
Wir haben auch da viele Studentenfilme gedreht. Und genauso wie ging es mir oder genauso wie dir, dass man wusste, das ist das, wo das passiert ist. Aber ich bin eigentlich zum ersten Mal in Berührung gekommen mit der Thematik über einen Dokumentarfilm, One Day in September, von Kevin MacDonald, eigentlich schon vor meiner Studienzeit in München.
Wie war es bei dir, Leonie? Also war das für dich ein Ereignis, das jetzt fernab ist, ganz weit weg, Anfang der 70er Jahre, diese Geiselnahme, die vielen Toten, das Versagen ja auch, also dieser Schock bei Olympia?
Ich kannte es tatsächlich nur aus dem Geschichtsunterricht. Ich war, mir war das Bild, dieses sehr berühmte Bild von dem maskierten Mann auf dem Balkon vertraut. Und ich wusste um ein paar Eckdaten dieses Massakers. Aber mir war sehr vieles nicht klar. Ich wusste nicht, dass es ein 22-Stunden-Live-Marathon war, der übertragen wurde. Ich wusste nicht, auf welcher verrückten Art und Weise, also wie fatal die deutschen Behörden wirklich versagt haben und alle im Stich gelassen haben. Ich wusste nicht, dass 72 so ein PR-Makeover sein sollte für Deutschland, als die heiteren Spiele und wir sind nicht mehr Nazi-Deutschland und also all diese Sachen wusste ich nicht.
Tim, jetzt hat Leonie dankenswerterweise sogar das ganze Themenfeld schon ein bisschen aufgemacht, also worum es auch in diesem Film geht, aber auch worum es nicht geht. Denn das ist dieser Kontext, den stellst du am Anfang ja ganz klar her, was Deutschland mit diesen Spielen erreichen wollte, und dann nimmst du dir aber einen ganz speziellen Aspekt heraus. Also es ist nicht die Komplexität des Geschehens, was auch möglich gewesen wäre, sondern es ist ein ganz besonderer, ganz spezieller Aspekt, der dich offenbar sehr interessiert hat.
Ja, also mich hat dieser Wendepunkt in der Mediengeschichte interessiert und wie Leonie zu Recht war, interessanterweise war es ja schon vor diesem tragischen Ereignis ein Wendepunkt in der Mediengeschichte, weil eben um dieses Image von dem neuen liberalen Deutschland in die Welt hinaus zu sehen, senden, wurde noch nie da gewesen. Also es war wirklich, es war auch die erste Olympiade, die weltweit live via Satellit übertragen werden konnte, wurde aufgefahren. Und dann hat dieser ganze Apparat plötzlich gewechselt von der Sportberichterstattung auf Krisenberichterstattung. Und das hat uns interessiert. Und wir hatten dann die Perspektive von ABC Sports gewählt, weil sie als einziger in Live-Kamera auf das Geschehen hatten. Und das fanden wir besonders spannend in Bezug auf unsere Thematik.
Jetzt fragt man sich natürlich neben allem, was wir auch noch bereden werden, es gibt noch einen Aspekt, der schon mich auch beschäftigt hat, nämlich wie extrem sich die Medienwelt auch technologisch verändert hat. Also wie die diese riesen Kamera dahin schleppen, immer noch mit einer Leitung mit dran und so. Das wäre heute mit Handybildern natürlich ganz schnell zu machen.
Oh ja, also für mich sozusagen nicht nur nebenbei, sondern eigentlich essentiell. Es geht da, wenn es ein Film, es ist ein Film über die Medien. Und da spielen natürlich genau die technischen Entwicklungen eine wichtige Rolle. Und ich finde eben genau das, was du sagst. Heute hat jeder einen Fernseher und eine Kamera in der Hosentasche. Und gerade aus heutiger Sicht ist es interessant zu sehen, wie ist denn damals ein Bild entstanden? Wie lange ist es gegangen, bis es sozusagen beim Endkonsumenten oder Endkonsumentin zu Hause auf dem Fernseher gelandet ist? Und das wollten wir sehr akkurat und authentisch darstellen.
Ich finde es auch gelungen. Also man ist wirklich in dieser Welt drin, in dieser klaustrophobischen Welt. Es ist so eine Männerwelt. Du warst damals auch ganz extrem, hat sich heute auch zum Glück verändert übrigens, viel mehr Frauen auch im Sportjournalismus tätig sind. Du bist aber dabei, vielleicht kannst du mal deine Rolle auch beschreiben. Also wie gerätst du in diese ABC-Männerwelt?
Dank Tim Fehlbaum und Moritz Binder, die diese Figur da reingeschrieben haben. Marianne Gebhardt gab es so tatsächlich nicht. Die Figuren, die von Peter, John und Ben gespielt werden, also diese Menschen gab es tatsächlich. Marianne ist eine Art Sammelsurium aus unterschiedlichen Menschen, die euch bei der Recherche begegnet sind. Ich fand dann Marianne einfach, es ist einfach schön, weil es gibt so einen tollen englischen Begriff, der ist shoehorning in, also wenn man versucht, etwas reinzudrücken, was eigentlich nicht reinpasst. Für mich passt Marianne Gebhardt, die Figur, sehr gut in dieses Geschehen rein. Und ich finde es sehr schön, dass sie das Schweizer Taschenmesser für die amerikanischen Journalisten vor Ort ist.
Hast du sehr schön formuliert. Ich finde auch wichtig, also du sprichst ja toll Englisch, wissen wir, du hast auch in London lange gelebt, da kommt man natürlich so gut mit der Sprache zurecht, aber du stehst ja gleichzeitig wirklich auch für das Deutsche. Man nimmt dich auch in Haft, man wirft dir auch bestimmte Dinge vor oder versucht dich eben in eine bestimmte Richtung zu bringen. Das ist auch nicht unbedingt das Hauptthema in dem Augenblick, aber es ist natürlich wichtig, dass so jemand da ist, der für die nächste Generation von Geschichte steht.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Ebene in dem Film. Also ich wurde dazu auch viel in den USA letzte Woche auf der Pressetour befragt, weil Marianne natürlich so ein bisschen das Gesicht ist oder die Personifizierung von dem Olympischen Spiele Geist, der so ein bisschen gewollt war. Also ich habe das Gefühl, dass sie steht so ein bisschen für eine bestimmte Generation, die anerkennen wollte, was passiert ist und trotzdem nach vorne schauen.
Also Deutschland ist in einer besonders schwierigen Situation. Man hat sich fröhliche, heitere, schöne, friedliche Spiele gewünscht. Dann passiert die Geiselnahme. Du erzählst das aber ganz konsequent, also wirklich extrem in dieser Welt, also in dieser Medienwelt. Da haben schon viele Filme gesehen, Männer mit hochgekrempelten Armen, Schlips abgemacht und dann wird recherchiert. Dein Blick ist schon anderer, finde ich, auf die Redaktion, auf die Arbeit, weil natürlich auch die Situation so eine extrem ist. Wie ist deine Perspektive?
Ja, also wie du sagst, also uns war es genau wichtig, dass wir sehr streng in dieser Perspektive bleiben. Also wir erzählen den ganzen Film genau mit dem, nicht nur aus dem Blickwinkel, sondern auch aus dem Wissensstand dieser Truppe. Und das Besondere ist ja eben, dass es eben nicht Leute waren, die ausgebildet waren, über so etwas zu berichten, sondern eben eine Truppe von Sportfernsehleuten, die dann diesen Wechsel machen mussten. Und das wollten wir sozusagen thematisch streng daraus aus dieser Perspektive erzählen, aber auch visuell. Also wir verlassen das Studio eigentlich nicht. Weil ich eigentlich denke, wenn man so ein strenges filmisches Konzept hat, dann sollte man es auch komplett durchziehen. Und es ist halt dieser hermetisch abgeschlossene Raum mit den Monitoren als einziges Fenster auf diese Situation, die eigentlich sich so unweit vom Studio entfaltet.
Also es gibt sozusagen schon die Perspektive raus, sondern es ist immer Ihre Perspektive, es ist immer Ihr Blick. Wir sehen das, was Sie sehen.
Ja, genau. Ja, es gibt einmal wird die Tür aufgemacht und dann sieht man kurz, wie nah es ist.
Wie waren so eine Dreharbeiten auch? Also es wirkt ja auch schlecht gelüftet, stickig, auch dunkel sehr oft. Also wie habt ihr das so gemeinsam erlebt beim Arbeiten? Auch so eine klaustrophobische Atmosphäre herzustellen, Leonie?
Schlecht gelüftet, stickig, dunkel, das trifft alles zu. Der einzige Unterschied zu dem, was wir im Film behaupten, ist, es war nicht sehr heiß, sondern es war relativ kühl. Es war Februar in München. Es ist natürlich toll. Also Julian Wagner, unser Szenenbildner, hat einfach ein sehr, sehr großartiges Set gebaut mit seinem Team. Und wenn dann fast alle Maschinen haben funktioniert, also man auf Knöpfe gedrückt hat, ist was passiert. Wenn man als Schauspielensemble auf so einen Spielplatz gelassen wird, dann ist das eine reine Freude und sehr, sehr aufregend. Es war anstrengend, keine Frage, vor allem weil auch Tim und Markus Förderer, dein Kameramann, durchaus zu der Art ambitionierten Filmemacher gehören, die, wenn ihnen niemand sagt, am Ende des Tages, dass der Tag vorbei ist, sie nicht nach Hause gehen. Das heißt, ich war immer sehr froh, wenn unsere First AD dann irgendwie sagt, and it's a wrap for today, weil es dann hieß, dass sie alle einmal kurz nach Hause gehen durften und Luft holen.
September 5, der Rückblick auf eine vergangene analoge Epoche, auch einer sehr schwerfälligen Fernsehtechnik. Auch das wird miterzählt in diesem Film. Ich konnte mich unterhalten mit dem Regisseur, mit Tim Fehlbaum und mit Leonie Benesch, die wir natürlich alle bestens kennen aus dem Film Das Lehrerzimmer.
Tim, du hast ja die Perspektive genau beschrieben. Damit nimmst du natürlich auch in Kauf, abgesehen vom Anfang, wo es, wie gesagt, schon einen Kontext auch gibt, also was diese Spiele bedeuten sollten, dass auch der Zuschauer, wenn er es nicht weiß, es auch nicht wirklich erfährt. Also er weiß nicht tatsächlich, warum machen die das, was sind das für Terroristen, was passiert da. Das lernen die ja auch erst Schritt für Schritt. Also sozusagen dramaturgisch etwas, was du ja in Rechnung stellst, dass man das eben erstmal nicht mitbekommt, wenn man es nicht schon weiß.
Ja, also das ist natürlich die Idee, es aus der Perspektive zu erzählen, dass wir es mit denen alles erfahren. Ich hoffe, es bringt halt, dass man eine authentische Kinoerfahrung hat. Also weil die selber hatten ja auch keine Reportage dazwischen geguckt oder irgendwie so, sondern haben halt einfach versucht, auf das zu reagieren, was unmittelbar passiert.
Jetzt sind das ja unterschiedliche Haltungen innerhalb dieses Kollektivs, nicht? Also die verhalten sich ja sehr, sehr verschieden. Und das finde ich eben auch einen wichtigen Punkt, sicherlich auch ein weiteres Hauptthema, nämlich die Frage, wie weit gehen wir eigentlich, was tun wir? Mhm. Also in all der Hektik, die ja da entsteht und Ratlosigkeit, sind sie ja doch in der Lage zu reflektieren. Und das tust du ja mit dem Film letztlich auch. Also extrem aktuell heutzutage. Ich bin wieder beim Handybild. Ich kann von allem irgendwie ein Bild machen oder zumindest sehen innerhalb von ein paar Sekunden heute. Mhm. Wie siehst du diese moralische Frage sozusagen, die verhandelt wird?
Ja, ich glaube eben, das Interessante ist, dass obwohl sich die Technologie so verändert hat, eindeutig sind diese moralischen Fragen, glaube ich, immer noch die genau gleichen. Also ich habe auch gerade vor letzte Woche so mit Leuten geredet, die im Fernsehen arbeiten, im Nachrichtenbereich, die den Film gesehen haben, die gesagt haben, lustig, so werden eben natürlich so die ganze Technik, das fühlt sich für die total seltsam an, das so zu sehen. Aber sie gesagt haben, die Fragen mit den bestätigten Quellen, mit was zeigen wir nicht, sind immer noch die genau gleichen, die diskutiert werden.
Wir haben etwas beschrieben, wie es da aussieht. Ich wüsste gerne noch mal, wie du das hergestellt hast, weil es sind so grobkörnige Bilder. Also man hat ja wirklich das Gefühl, man ist irgendwie 1970, wo ich auch schon auf der Welt war. Ich weiß, das sah da so aus. Aber ich habe wirklich so ein sehr authentisches Gefühl, auch einer bestimmten Zeitsituation und auch einer zeitlichen Ästhetik. Wie hast du es gemacht?
Also das habe vor allem nicht ich gemacht, sondern ich im Zusammenhang in Verbindung mit meinem Team. Und wie Leonie gerade schon gesagt hat, Julian Wagner hat dann natürlich eine entscheidende Rolle gespielt, das Szenenbildner mit seinem Team, die sozusagen diese ganzen technischen Geräte aus der Zeit jetzt für uns zusammengesucht haben. Das war teilweise auch nicht einfach. Die haben das gefunden mit in den Kellern von alten, also in vier Fernsehstudios. Die hatten teilweise noch in den Kellern die alten Geräte. Es gibt passionierte Sammler von diesen Geräten. Dann gibt es Museumsstücke teilweise. Walkie-Talkies sind Museumsstücke. Das haben die alles zusammengetragen. Und mit dem Kameramann Markus Förder war uns genau die Idee, dass man ein bisschen so eine 70er-Jahre-Ästhetik hat mit dieser Körnigkeit und sowas, du ansprichst. Und um das zu erreichen, haben wir zum Beispiel auch Tests gedreht auf Film, um zu gucken, wie hätte sich Material von damals in echt verhalten, wie hätte das sozusagen ausgesehen, und haben dann versucht, entsprechend den Look zu kreieren.
Wie hast du es empfunden, Leonie, also diese moralische Debatte, die ja sozusagen immer drunter liegt, die ist ja Teil, also dieser Diskurs, wenn man so will, der sehr spannenden Erzählung, weil ich finde ja immer ein bisschen, du bist ja unsere Türöffnerin. Irgendwie gehen wir mit dir auch als junge deutsche Frau da hinein und sehen ja mit deinen Augen, was passiert, und du beobachtest ja auch sehr viel.
Naja, also den Diskurs, der innerhalb des Films stattfindet, kannte ich ja, weil ich gelesen habe. Das war der Grund für mich, weshalb ich mitmachen wollte bei diesem Film unbedingt, weil die Frage von inwieweit greift die Medien, also die Berichterstattung über einen Vorfall in den Vorfall selbst ein, finde ich faszinierend und zeitlos.
Könnte man sogar noch weiter sagen, alles dokumentarische Arbeiten steht ja genau vor dem Problem. Selbst wenn ich einen ganz harmlosen Dokumentarfilm mache im Kindergarten, verändere ich die Situation.
Super, dass du das sagst, weil das ist nämlich genau das, wo ich auch anknüpfen konnte von meiner Arbeit. Ich habe in der Filmschule oft Kamera gemacht für Kommilitoninnen, die beim Dokumentarfilm gearbeitet haben, in der Dokumentarfilmabteilung. Mhm. Und genau mit dieser Situation, dass man eben, und es waren auch teilweise wirklich schwere Themen, wo wir hingereist sind und so, und dann mit der Situation war ich auch konfrontiert, dass man sich merkt, man auf eine Art ist man plötzlich Teil des Geschehens, und auf eine widersprüchliche Art wünscht man sich auch, dass sozusagen etwas passiert vor der Kamera, was sozusagen ein interessantes Bild gibt. Das heißt also, kennt dieses Dilemma.
Ja, genau, dass der Film so genau beschreibt, und das eben noch als letzte Frage jetzt auch an euch beide. Zum einen haben wir besprochen, ist der Diskurs zeitlos. Also solange es Medien gibt, werden wir darüber diskutieren, das beschleunigt sich immer mehr, intensiviert sich die Frage, aber eben auch, vielleicht beginnt da etwas, mit dem wir heute noch leben?
Also bei uns ist es ja jetzt nicht aus der politischen Perspektive erzählt, sondern aus der medienpolitischen Perspektive. Und ich glaube, da ist es definitiv ein Wendepunkt, eben, dass man sagen kann, es wurde zum ersten Mal, dass ein Ereignis dieser Art im Live-Fernsehen zu sehen war. Insofern, ja, glaube ich, dass da Fragen gestellt werden, die gerade auch aus heutiger Sicht relevant sind.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich meine, in Bezug auf den Nahostkonflikt, das sind natürlich absolut bestimmte Begriffe, die uns anspringen von der Leinwand aus. Die haben jetzt natürlich eine Relevanz, die schrecklich ist, die absolut grauenvoll ist und die wir uns niemals hätten vorstellen können, als wir den Film gedreht haben. Was aber den Film ausmacht, ist natürlich, das ist, was Tim gerade gesagt hat, dass es ein Blick ist auf, wann war das erste Mal, dass wir so etwas live haben verfolgen können. Und das ist, finde ich, die Frage, die wir uns als Gesellschaft stellen sollten. Inwiefern hilft es mir, wenn ich ein gewaltvolles oder ein potenziell gewaltvolles Ereignis live verfolge? Inwiefern hilft mir das, den darunterliegenden Konflikt zu verstehen? Inwieweit vielleicht missverstehe ich Informationen mit Wissen?
Die große Frage, was sagen uns die Bilder eigentlich? Wir haben unendlich viele Bilder, aber genau wie du beschreibst, was sagen sie uns, wie helfen sie uns, diese Welt besser zu verstehen? Das große Thema des Films September 5, der jetzt im Kino zu sehen ist, der neue Film von Tim Pelbaum mit Leonie Benisch, ein intensives mediales Kammerspiel. Vielen Dank, Leonie und Tim, Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, Knut.
Vielen Dank, Knut.
Wer ein bisschen Lateinisch kann, der wird das auch selbst übersetzen können. Den Titel des nächsten Films, über den wir reden wollen, Veni, Vidi, Vici, also ich kam, ich sah, ich siegte. Berühmter Satz von Cäsar, wenn mich nicht alles täuscht. Ein Satz, der hier übertragen wird auf die Allmacht von Menschen, die in diesem System glauben, alles machen zu dürfen, was ihnen überhaupt so in den Sinn kommt. Und das klingt erstmal wie eine völlig überdrehte Satire, ist es zum Teil auch. Und zum anderen ist es irgendwie auch ein erschreckend realistischer Film. Woher kommt der her? Logischerweise aus Österreich. Aus Österreich kommen solche Filme, die solche Wagnisse eingehen, die also auf grimmige Weise sehr komisch und sehr politisch sind. Ich freue mich sehr, dass die Macher dieses Films bei uns hier zu Gast sind aus Wien. Haben auch schon mal zusammen einen vielbeachteten Dokumentarfilm gemacht, Davos damals, über also den Weltwirtschaftsgipfel. Jetzt diese Komödie, ich nenne es mal doch eine Komödie, denn man muss ab und zu schon auch mal lachen, was einem dann sofort wieder am Halse stecken bleibt. Herzlich willkommen, Julia Niemann und Daniel Hösel. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo.
Schön, hallo, dass wir da sein dürfen. Hallo.
Danke für die Einladung.
Und dieser Film hat so eine schöne Klarheit, so eine Strenge. Also die Bilder zum Beispiel, um das auch mal gleich am Anfang zu erwähnen, von Gerald Kerkletz, die sind ganz klar, die sind ganz lichterfüllt. Die Räume sind hell und freundlich und dahinter lauert irgendwie das totale Grauen. Und ich glaube, das ist schon auch erstmal ein visuelles Konzept zu sagen, wir zeigen euch eine schöne, quasi heile Welt, schöne Landschaften, schöne Innenräume und dann schlagen wir euch mit dem Hammer richtig auf den Kopf. War das so eine Grundidee, eine visuelle?
Ja, genau. Also hinter der schönen Fassade lauert das Monster und freut sich schon, unser Publikum aufzufressen.
Wir nennen das Hyperrealismus. Mhm. Und uns war es wichtig, einen sonnigen Film zu machen. In unserem Film scheint immer die Sonne. Es passiert alles im Tageslicht. Kein Zwielicht, kein Schatten, kein Dunkel, weil wir wissen ja alle, wie der Hase läuft.
Ja, wir wissen es und es wird ganz offen gezeigt. Und das ist ja das Faszinierende an dieser Geschichte. Es gibt keine verdeckten Ermittler, es gibt keine verdeckten Verbrechen, sondern alles liegt auf der Hand. Und das können wir vielleicht auch erstmal erklären, wen wir da also haben. Wir haben eine Figur, Amon Meinhardt. Und dieser Mann ist offenbar erstmal total reich, kann man schon mal so sagen. Also richtig reich, nicht so ein bisschen, sondern reich, reich. Wie sind die Lebensumstände? Wie könnte man die beschreiben?
Ja, es handelt sich um eine Milliardärsfamilie und ja, jeder, der viel arbeitet, braucht Ausgleich. Unser Milliardär findet den Ausgleich bei der Jagd, allerdings jagt er eben keine Tiere.
Er ist für Yoga nämlich leider ungeeignet.
Also man sieht es ja nicht. Man sieht ja nicht wirklich, wie er schießt. Also doch, er sieht, wie er schießt, aber nie, wie die Kugel irgendwie ankommt. Man sieht dann nur die Opfer. Und es ist doch schon relativ schnell klar, dass diese Opfer eben Menschen sind.
Ja, unser Film ist kein Whodunit, ja. Es ist kein Krimi. Es geht in unserem Film nicht darum, dass man rätselt, wer war denn der Mörder? Nein, Amon Meinhardt schießt gerne Menschen und kommt damit durch. Und das weiß man von Anfang an.
Ja, und das ist natürlich ein Spiegel unserer Zeit, wenn wir uns ansehen, wer gerade zum US-Präsident gewählt wurde. Er hat ja selber gesagt, Donald Trump, er könnte auf der Fifth Avenue jemand erschießen und würde trotzdem wiedergewählt werden.
War so ein Spruch, der wirklich erschütternd ist und der auch zeigt, genau was los ist. Er ist ein verurteilter Sexualverbrecher, ist ein verurteilter Täter, ist zum Präsidenten gewählt worden. War das so ein Auslöser oder waren andere Vorbilder vielleicht für euren Film wichtig?
Also das Zitat kam ja viel später, das Drehbuch ist schon älter. Ja. Also wir, Julia und ich, sind Arbeiterinnenkinder und sind trojanische Pferde, die uns da schon lange hinein recherchieren in die Welt der Superreichen und hatten da im Zuge der Recherche für einen anderen Film ein Treffen mit einem Superreichen, der uns auf gewisse Weise dazu inspiriert hat.
Also das war offenbar jemand, wie der Held in diesem Film, bei dem ich nicht gern zum 5-Uhr-Tee eingeladen wäre. Das sind keine Menschen, mit denen man sich gerne umgibt. Geht euch vermutlich genauso, wenn du sagst trojanische Pferde, was ich ein schönes Bild finde, dann erklärt das vielleicht auch die Distanz, die ihr habt. Also es wird ja auch betrachtet wie so unter einer Lupe oder einem Mikroskop, was sie da machen.
Ja, spannend, dass du das sagst. Es gibt nämlich viele, die den Film schauen und finden, dass die Familie fürchterlich sympathisch ist. Und das ist natürlich schwerfällt, die wirklich zu lieben, wenn man weiß, was die für ein Hobby haben. Aber irgendwie sind sie ja dann doch liebenswürdig. Sie sehen gut aus, sie sind lustig, sie sind warm. Amon ist ein wahnsinnig toller Familienvater und die halten immer zusammen, egal was kommt.
Ja, sie bilden ja auch ein Simulacrum für uns. Also sie sind ja Vorbilder für uns. Also Superreiche, das ist ja etwas, was man selber anstrebt. Also, und das ist das Paradoxe an unserer Welt, dass wir Leute verehren, die mit allem durchkommen und an dem wir Schaden nehmen. Wir Gesellschaft der 99%.
Ja. Dass das so funktioniert, wie Julia es gerade zu Recht beschreibt, nämlich dass man den irgendwie trotzdem ganz gerne zusieht, liegt natürlich nicht zuletzt an den Schauspielern. Denn wenn das andere Darsteller wären, die das nicht so tragen würden, dann würde man schon nach 5 Minuten genug haben, würde sich abwenden mit Grausen und dem Film nicht mehr folgen. Aber wie du schon sagst, es sind irgendwie auch sehr schöne, interessante Charaktere, wie wollen sie auch mal nennen. Also Lorenz Rupp ist der Held, dann hat er noch eine tolle Frau, nämlich Osina Ladi aus der Schweiz, wunderbare Charakterdarstellerin. Und die spielen das ja mit so einer Nonchalance. Es ist irgendwie alles ganz absolut normal, nicht? Also so wie man im Shoppen geht, so geht man eben auch Leute erschießen. Das war so eine Haltung, die spielen müssen, damit man ihnen gern folgt.
Ja, wir haben versucht beim Casting schon Menschen zu finden, die verstehen, wen sie da porträtieren sollen. Osina Ladi hat sofort verstanden. Lorenz Rupp wollte am Anfang den Serienmörder spielen. Was haben wir ihm ausgetrieben? Wir wollten, dass er sich selbst spielt. Einen wahnsinnig netten Familienvater. Das ist er nämlich.
Veni, Vidi, Vici. Der Film aus Österreich ist jetzt bei uns im Kino zu sehen. Ein Film von Daniel Hösel und Julian Niemann, die ja schon so ein bisschen beschrieben haben, was für ein Irrsinn in diesem Film stattfindet. Der Spaß und auch der sehr heftige Spaß und auch dieses grauenhafte Gefühl, was man hat, kommt eben durch die nüchterne Erzählweise, durch die Freundlichkeit, mit der das alles erzählt wird. Und es gibt ja, wir wollen es nicht vergessen, ja nicht nur diese Taten. Es gibt ja schon auch einen Journalisten, der versucht da irgendwie, also ein Kollege, hinter diese Dinge zu kommen. Ist ja nicht so, dass das nur völlig unbeachtet bleibt. Aber auch das wird ja auf so eine sehr, gar nicht untypischerweise abgebügelt. Können wir euch auch mal erzählen? Was ist da so ein paralleler Strang, der schon wichtig ist für die Geschichte?
Ja, es gibt einen Journalisten, der ermittelt. Und natürlich finden wir Journalismus wichtig. Trotzdem, wir machen eine Satire. Und wenn wir uns ansehen, was Journalismus bewirkt, dann hat das einfach oft auch andere Auswirkungen. Für uns beispielsweise hat die Flüchtlingskrise natürlich sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Andererseits, wenn wir uns ansehen, was die Panama Papers für Aufmerksamkeit gekriegt haben, dann relativ wenig. Obwohl das für unsere Gesellschaft auch ganz schlimme Auswirkungen hat. Und wenn wir uns ansehen, natürlich in Österreich gibt es Fälle, wo aufgrund von Skandalen deutlich wurde, wie nahe Politik und Journalismus oft vernetzt oder verhakt sind, dann ist das eben auch etwas, das nahe liegt, dass wir auch eben recherchiert haben und gesehen haben, dass Journalisten schnell mal auch die Seite wechseln, wenn sie unter Druck kommen.
Das ist ja besonders perfide, dass Osina Ladis Figur, also die Victoria, ja dann die Pflichtverteidigerin wird für diesen Mann, also der es ja gar nicht will. Das sind auch sehr komische Szenen. Übrigens finde ich, sie setzt sich ja darauf, um ihren Mann zu schützen, ist ja völlig klar. Und das hat dann auch wiederum eine doch kriminalistische Seite übrigens in diesem Film, muss man ganz klar sagen. Und man fragt sich natürlich die ganze Zeit über, warum fliegt das nicht doch irgendwann mal auf? Er will es ja förmlich. Also auch ein merkwürdiger Aspekt, nicht? Man hat so den Eindruck, er winkt immer und schreit, guck mal, hier bin ich. Aber es passiert ihm nie. Warum nicht?
Ja, er will seine Grenzen spüren. Er ist so allmächtig, er ist so potent. Er möchte, dass irgendjemand ihm sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube, er möchte einfach ein Gespür und ein Gefühl für seine eigene Größe bekommen. Mhm. Deswegen spielt er da permanent mit dem Feuer. Aber er ist einfach too big to fail. Und deswegen kann er es nicht gewesen sein. Er kann nicht der Mörder sein.
Dann kann er das doch durchziehen. Gibt es eine innere Logik für die Opfer oder ist das einfach so Jagdfieber, was so vor die Flinte kommt?
Was so vor die Flinte kommt. Es kann wirklich jeden treffen. Es gibt im Film eine Szene, da joggen verschiedene Menschen auf uns zu Und ich will jetzt nicht vorwegnehmen, was passiert, aber man kann sich vielleicht jetzt noch schon denken, was passiert. Aber da sieht man recht schön, egal ob dick, dünn, ob weiß, ob schwarz, es
jung,
kann
alt,
jeden treffen.
Spielt keine Rolle. Jetzt lief der Film ja schon in Berlin beim Festival, nicht? Also Around the World in 14 Films. Und ich habe da auch schon mitbekommen, es irritiert manche Menschen durchaus. Also es ist nicht so, dass da jeder so einen grimmigen Spaß bei hat, sondern es gibt einen Moment, wo man sich sagt, das kann man doch nicht machen, das kann man doch so nicht zeigen. Den kann man doch nicht so davonkommen lassen.
Na, unser Film ist natürlich einerseits Unterhaltung, aber andererseits geht es eben auch darum, dass er unser Publikum irritiert. Ich denke, am Anfang von dem Film steht ein Zitat von Ayn Rand. Es ist so ähnlich wie, wer wird mich stoppen? Und Ayn Rand ist eine Ökonomin, eine Vorreiterin des libertären Denkens. Darum geht es eben. Wenn wir und das Publikum von diesem Film das nicht stoppen, die Plutokratie, die Milliardäre, die uns beherrschen, die Regentschaft der Reichen stoppen, wer sonst?
Das ist eine ganz wichtige Kernaussage des Films. Danke, dass du es auch so schön zusammengefasst hast. Ich muss auch dazu sagen, was vielleicht noch besonders irritierend ist, die Tatsache, dass sich das fortsetzt in die nächste Generation hinein. Man denkt ja oft, gerade so dramaturgisch wäre das eine logische Entscheidung zu sagen, also das Kind, die Tochter, so 13 glaube ich, ne, wehrt sich jetzt und bäumt sich auf. Nö, die macht das Spiel weiter und man spürt, die wird es vielleicht sogar noch schlimmer treiben. Also selbst dieses Schlupfloch der nächsten rebellischen Generation, lasst ihr uns nicht?
Ja, am Anfang war Amon die Hauptfigur des Films und irgendwie ist er das ja immer noch. Aber spätestens im Schneideraum haben wir gemerkt, nein, eigentlich ist seine Tochter, die Familientradition übernehmen soll eines Tages und im Film auch übernehmen wird, ist sie die Hauptfigur. Und mit ihr werden die Dinge noch viel schlimmer werden.
Auch da denkt man an bestimmte reale Vorbilder, wo man auch merkt, in der nächsten Generation setzt sich das fort. Olivia Goschler, wollen wir auch noch erwähnen, also ein ganz großes Talent, mit welcher Eiseskälte sie dieses junge Mädchen spielt. Die ist ja unglaublich perfekt.
Ja, Olivia Goschler, da kann ich noch eine lustige Anekdote erzählen hier, hat das Zerlegen und Zusammenbauen der Kalaschnikow gelernt von einem ehemaligen DDR-Grenzsoldaten, der zu seiner Ernüchterung feststellte, dass sie innerhalb kürzester Zeit schneller war als er.
Auch das ist erschreckend und zeigt also, welche große schauspielerische Kraft und Überzeugungskraft diese junge Darstellerin hat. In einem Film, der insgesamt eine erschreckende Wahrhaftigkeit hat, gleichzeitig aber eben auch eine schöne, überdrehte Satire ist, schwarzhumorig, aber alles im gleißenden, schönen Licht Österreichs. Bedanke mich sehr herzlich bei den Schöpfern von Veni, Vidi, Vicky. Das sind auch die Kapitel übrigens des Films. Also es ist ganz logisch aufgebaut, ganz klar ein Triptychon, wenn man so will, über das Kommen, das Sehen und das Siegen. Herzlichen Dank an Julia Niemann und Daniel Hösel. Dankeschön, schön, dass ihr da wart.
Wir danken.
Vielen Dank.
Im Jahre 1968 gab es ein denkwürdiges pädagogisches Experiment im Luisengymnasium in München. Dort gab nämlich Edgar Reitz Filmunterricht. Später ist er natürlich weltberühmt geworden, das war er zu der Zeit noch nicht, als Schöpfer der Heimattrilogie. Das war ein Experiment, ein Versuch, einfach mal mit diesen Mädchen der 8. Klasse über Film zu sprechen, Film zu lehren, aber auch selbst Film zu machen. Und 55 Jahre später ist er dann wieder zurückgekehrt, hat sich noch einmal mit den Frauen nun inzwischen getroffen, hat sich die Filme angesehen, mit ihnen gesprochen und daraus ist ein sehr anregender, kluger Film geworden. Filmstunde 23, weil eben 2023 diese Wiederbegegnung war, ist jetzt im Kino zu sehen. Wir sehen dort Edgar Reitz, wir sehen eben auch die Frauen mit ihren Erinnerungen an diese Filmstunde und können einfach nachvollziehen, was es ihnen damals bedeutet hat. Und ich freue mich jetzt sehr, mit Edgar Reitz in München zu sprechen. Ich grüße Sie erstmal. Hallo, Herr Reitz.
Ja, guten Tag.
Herr Reitz, Sie sind damals 35 gewesen, 1968, dann bei der Wiederbegegnung 90 Jahre alt. Dazwischen liegt viel Erfahrung, liegt eine große Veränderung. Und wenn Sie sich da selbst auch sehen, so als Lehrer, zum Glück ist ja damals eben auch schon gedreht worden, was geht Ihnen da durch den Kopf? Also es war ja auch für Sie eine neue Erfahrung, jungen Mädchen was beizubringen über Filme machen.
Ja, das ist eine sehr heftige Wiederbegegnung, wenn man sich diese lange Zeit vorstellt und die Veränderungen, die damals oder in der Zwischenzeit mit uns allen vor sich gegangen sind. Und das wirft natürlich eine sehr interessante allgemein menschliche Frage auf, nämlich die Frage, wie bleiben wir sozusagen immer die gleiche Person über so lange Zeit? Wir haben zwar eine Erinnerung in uns, wir haben auch ein Ich-Gefühl, wir haben das Gefühl der Kontinuität, aber nach so langer Zeit kann man eigentlich nicht behaupten, noch die gleiche Person zu sein. Das ist ein Geheimnis, das man eigentlich nur durch den Film beantworten kann. Man kann sowas auch nicht planen. Also da sieht man diese 13-jährigen Mädchen, die inzwischen jetzt 70 und mehr Jahre alt sind, und wir fragen uns, wer sind wir eigentlich? Sind wir immer noch dieselben Menschen? Hm. Also das war eine aufregende Begegnung.
Das ist etwas, was Ihr Film eben auch leistet, uns klarzumachen, Filmzeit ist Lebenszeit. Und Sie sagen das am Schluss ja auch sehr deutlich, dass der Film sozusagen Zeit ja auch als eine geronnene Erfahrung uns vermitteln kann.
Das ist das Aufregende an der Filmkunst für mich. Ich habe ja auch meine Autobiografie, die vor 2 Jahren erschienen ist, unter diesen Untertitel gestellt. Filmzeit, Lebenszeit. Hm. Also das ist etwas, was mich mein Leben lang interessiert hat. Und keine der klassischen Künste konnte das in dieser Direktheit darstellen, wie es der Film kann. Da kann der Film ein Geheimnis des Lebens beschreiben, das sehr bewegend ist.
Und das vermittelt ihm auch dieser Dokumentarfilm Filmstunde 23, den Sie zusammen gemacht haben mit Jörg Adolf. Und wo man ja, um jetzt auf diesen Unterricht zu kommen, ja auch merkt, was Sie vermitteln wollen. Sie wollen ja zunächst, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal erklären, dass Film eine Sprache ist. Warum war Ihnen das so wichtig, das klarzumachen?
Ja, das Ganze ist ja angeregt worden und in Gang gesetzt worden durch eine Deutschlehrerin, die damals diese Klasse unterrichtete. Die Mädchen stellten ihr Fragen nach Verfilmungen von klassischen Stoffen der Literatur, wollten wissen, was ist der Unterschied zwischen der sprachlichen und der filmischen Erzählweise. Und das konnte die Deutschlehrerin natürlich nicht beantworten. Und die hat damals den Kontakt zu mir gesucht, und so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Für mich war das auch eine neue Fragestellung. Ich war, wie Sie gesagt haben, mit meinen 35 Jahren ja noch relativ unerfahren, dass man diese grundsätzlichen Fragen eines Bildungsinstituts da beantworten konnte, hatte ich noch nicht. Und ich fing also an, für diese Aufgabe grundsätzlich neu nachzudenken. Und dieses Nachdenken hat gleichzeitig so was Kindliches angenommen. Also gerade durch die Art, wie die Mädchen, die 13-Jährigen, fragten immer nach warum, warum, was ist das warum, das warum. Das ist eine kindliche Frageweise, die man sich als Profi an seinen eigenen Beruf so nicht stellt. Aber wenn man das tut, kommt man auf unglaublich interessante Gedanken.
Edgar Reitz, das ist die eine Seite, die theoretische Erarbeitung, eben was ist Film für eine Art von Sprache. Auf der anderen Seite haben Sie ja mit dem Mädchen auch Filme gedreht. Jedes Mädchen durfte einen Film drehen. Damals gab es noch keine Handys, kein Video, also richtig mit Super-8-Kameras. Die Filme sehen Sie sich dann eben 55 Jahre später wieder an. Sehr vielfältige, sehr schöne persönliche Arbeiten. Und ich habe dann auch gemerkt im Film, wenn die Frauen darüber sprechen, offenbar war das für alle eine beglückende kollektive Erfahrung. Also alle haben wirklich schöne Erinnerungen an diese Zeit.
Ja, das hat den Zusammenhalt in der Klasse vollkommen verändert. Plötzlich waren sie nicht mehr in so einem leistungsorientierten System, sondern sie machten die Erfahrung, selber wichtig zu sein. Also das ist ja eine Frage, die das Schulsystem normalerweise nicht stellt. Zu fragen, wer bist du, was interessiert dich, was betrifft dich? Und jetzt hatten wir bei diesen kleinen Filmen eine ganz neue Sicht, nämlich die Frage, wer bin ich? Aus dieser Frage heraus haben die Schülerinnen dann ihre kleinen Themen entwickelt. Also sie sagten auch heute noch nach über 50 Jahren, wir haben uns nie so ernst genommen gefühlt wie in diesem Filmunterricht.
Jetzt haben Sie am Anfang ja schon gesagt, die Zeiten haben sich enorm verändert, eben auch was den Umgang mit Bildern betrifft. Auch junger Menschen, ich habe ja schon gesagt, also heute haben alle ihre Handys und produzieren unentwegt ja auch Selbstbilder. Was meinen Sie, was ist denn der größte Unterschied vielleicht, also im Umgang, den täglichen Umgang mit dem Bildermachen zu der damaligen Zeit?
Das Bildermachen ist nicht eine einfache Sache. Man muss die Sprache des Bildes wirklich verstehen und wissen, welche Mittel uns zur Verfügung stehen. Also schon alleine eine einzelne Einstellung, wenn ich die Kamera einschalte und wieder ausschalte, was habe ich während dieses kleinen Zeitraums für Möglichkeiten? Da haben wir die Annäherung durch die Objektive, die Zeit, die wir uns nehmen, die Kamerabewegungen, die Bewegung der Person, das Licht. alles sind Elemente des Ausdrucks. Das zu vermitteln, ist ganz wichtig, dass man einen Sinn entwickelt für die Darstellungsmöglichkeiten des Mediums, ist trotz dieser enormen Verbreitung der Geräte überhaupt nicht mehr vorhanden. Das hat zwei Seiten, nämlich nicht nur den Mangel des Ausdrucks beim Machen, sondern auch den Mangel beim Sehen. Hat man denn überhaupt die Kenntnis der Mittel, um die Qualität zu erkennen? Das war mein zweites großes Anliegen bei diesem Versuch, sozusagen das Alphabet der filmischen Sprache zu vermitteln und damit eine bewusstere Möglichkeit des Sehens zu etablieren.
Verbunden war dieses Projekt ja damals mit der großen Hoffnung, Film als reguläres Schulfach einzuführen. Also, dass man mediale Einführung in die Filmkunst ermöglicht in der Schule. Das ist bis heute nicht geschehen, also auch nach 55 Jahren nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Film diese Diskussion vielleicht nochmal neu anregt. Ein Film, der sowohl anrührend ist, anregend, aber eben auch sehr persönlich, ein kluger filmischer Essay über das Vermitteln von Filmkunst, vom Film machen, vom Film sehen. Filmstunde 23 von Jörg Adolf mit und von Edgar Reitz, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke und Ihnen natürlich ein gutes Jahr. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.
Danke auch.
Das ist jetzt, glaube ich, das allererste Interview, das ich in einer Sauna führe. Zwar eine sehr besondere Sauna, eine ganz kleine, winzige Sauna, wie so ein Wohnwagen, sehr gemütlich aus Holz. Hier so aufgeschichtet schon Birkenholz. Sie ist nicht an. Das ist auch ganz in Ordnung. Angemacht wird sie erst um 17 Uhr und zwar täglich bis zum 20. Januar. Denn so lange findet hier, da sind wir nämlich, am Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Platz, eine wunderbare Finnland-Filmreihe statt, wo also ein unglaublich umfangreiches Programm präsentiert wird mit finnischen Kostbarkeiten. Und dazu gibt es diese 3 Saunen. Und wenn man eine Kinokarte kauft, gehört automatisch der Saunabesuch dazu, wenn man das möchte. Bringt eine Badehose vielleicht mit. Es gibt Frauen, Männer und gemischt. Also 3 Wagen stehen hier und auch eine Dusche. Es ist alles da, was dazu gehört. Was für eine schöne Idee. Was für ein schöner Werbegag natürlich auch. Und grüße erstmal ganz herzlich den Kurator dieser großen Finnland-Reihe, Friedemann Beyer. Schön, dich mal wieder zu sehen. Zum ersten Mal in der Sauna.
Hi, Knut. Knut, hi, Knut Elzevan. Hi, 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 sagt man in Finnland, ja.
Also es ist eine Riesenreihe und natürlich, das wissen wir alle, wenn es um finnisches Kino geht, jeder denkt zunächst an Kaarus Mäki. Also er schwebt über dem Kino dieses Landes, er ist der Portalheilige. Das ist ja auch in Ordnung so und er hat ja auch das Plakatmotiv hier mitgespendet. Also er steht auch sicherlich mit im Mittelpunkt deiner Reihe?
Das ist richtig. Also Argi Kaarus Mäki ist ja sozusagen, der steht ja für das finnische Kino, obwohl das finnische Kino ungleich reichhaltiger ist. Und auch darauf wollen wir verweisen. Aber Argi Kaarus Mäki bildet den Nukleus dieses Festivals, genannt Finlandia, Aki Kaarus Mäki and Friends. Und nicht weniger als 20 Filme zeigen wir also sein Hauptwerk, inklusive seiner Kurzfilme. Mhm. Und dieses Hauptwerk umfasst ja 4 Jahrzehnte, kann man sagen. In den 80er Jahren begann er, Filme zu drehen. Und der letzte Film, den er bislang gemacht hat, Fallende Blätter, der läuft heute Abend. Und dazu erwarten wir Alma Pösti, die Hauptdarstellerin, die den Film vorstellen wird. Und im Anschluss wird es noch ein Gespräch mit Alma Pösti geben.
Wunderbare junge Schauspielerin, die uns ja auch schon besucht hat bei 12 Uhr mittags und wirklich ein großes Erlebnis. Toll, dass sie heute Abend hier ist. Vielleicht schaffst du auch noch in die Sauna zu gehen, sich ein bisschen aufzuwärmen. Wirst du ja dann sehen. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass er dabei ist. Aber wie du zu Recht sagst, es ist nicht der einzige Filmemacher, der hier präsentiert wird. Wie sieht es überhaupt aus in Finnland als Filmland? Es ist kein großes Filmland, denke ich mir, keine große Filmnation. Aber offenbar hast du doch genug gefunden, um so eine Reihe zu bestücken.
Ja, hier muss ich aber ausdrücklich auch die finnische Botschaft erwähnen. Das Finnland-Institut Berlin und auch die finnische Filmförderung, die Finnish Film Foundation, die uns ausgesprochen kooperativ zur Seite standen, die ganzen Kopien beigestellt haben und so weiter. Ja, in der Tat, Finnland ist kein großes Filmland, aber es ist ein sehr familiäres Filmland und das hat eine große Geschichte, kann man sagen. 1920 wurden dort die ersten abendfüllenden Stummfilme gedreht. Auch diese zeigen wir. Dann schließt das an mit der Ära der Tonfilmzeit aus den 50er bis 70er Jahren. Würde ich mal sagen, zeigen wir einige Klassiker des finnischen Kinos. Menschen in der Sommernacht zum Beispiel, das zeigt so eine Art Reigen junger Menschen, die sich in der Sommernacht treffen und wieder verlieren. Ein ganz wunderbarer Film. Und wir zeigen Dokumentationen. Einer zum Beispiel, Was Männer nicht gerne zeigen. Ein Film über die finnische Saunakultur. Mhm. Auch nicht von Pappe. Und wir zeigen schließlich auch aktuelle Produktionen aus den vergangenen 20, 25 Jahren, die jetzt nicht Kaarus Mäki gedreht hat.
Trotzdem haben wir eben diese Vorstellung, dass finnische Filme irgendwie so sein müssten wie die von Kaurismäki, also sehr wortkarge, mit so einem trockenen Humor. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Fall. Es gibt viele Handschriften und unterschiedliche Sichtweisen. Was würdest du vielleicht auch besonders hervorheben, damit man endlich auch mal ein besseres Bild bekommt oder ein umfangreicheres Bild?
Also unbedingt sehenswert sind auch die Filme, die sich so mit der Ethnographie Finnlands beschäftigen. Dann gibt es natürlich auch einige Komödien, also zum Beispiel The Human Side. Das ist eine Komödie über einen Mann, der vorgibt, ein großer, erfolgreicher Manager zu sein und tatsächlich lebt am Rande des Existenzminimums. Und diese Lüge, dieses Lügengebäude bricht zusammen, als seine Eltern eines Tages vor der Türe stehen. Also das finnische Kino ist schon leicht skurril. Das gefällt sich auch in sehr melancholischen Seiten, aber es kippt dann doch auch immer wieder um in die Komödie und das ist ja auch etwas, was Kaurismäki auszeichnet. Also für ihn ist ja Chaplin der Allergrößte und er sagt also, was ist das Leben oder was ist das Kino? Wir müssen mit unserem Leben klarkommen und das auf sehr komödiantische Art und Weise.
Dann nutze als Kurator jetzt die Chance, hier in der Sauna die Leute einzuladen. Also das Festival hat ja bereits begonnen, läuft bis zum 20. so lange eben auch Sauna, immer ab 17 Uhr. Gib uns gute Gründe herzukommen, außer Sauna natürlich. Das haben wir, glaube ich, jetzt gut beschrieben.
Der Hauptgrund, hierher zu kommen, ist doch wohl das finnische Kino in seiner, ja, in seiner Größe, in seiner Vielfalt auch kennenzulernen, wie es das bislang in Berlin noch nicht gab. Wir haben uns schlau gemacht bei der Botschaft, beim Finnland-Institut und eine solche volle Packung an finnischem Kino gab es tatsächlich in Berlin bislang noch nie. Wenn das kein Argument ist.
Die sollte man nicht verpassen. Diese Chance, eben das finnische Kino so umfangreich kennenzulernen, hier im Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz. Inzwischen eine schöne Tradition übrigens beim Babylon, also immer so im Januar, Anfang des Jahres, skandinavische Länder zu präsentieren.
Wir hatten 2023 begonnen mit Dänemark. Im vergangenen Jahr waren das die Schweden und in diesem Jahr ist es Finnland. Und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich Norwegen sein.
Radio 1. Nur für Erwachsene.